For the Recorded, der Podcast für Musik, Business und Gesellschaft.
Das ist auch total wichtig bei einer sich so wandelnden Branche, dass wir immer aktuell sind. Keine so starren Strukturen, dass wir sagen, okay, jetzt läuft's und so bleibt's auch. Das ist sicherlich eine Herausforderung, gerade auch beim Thema KI, mit dem wir uns sehr stark beschäftigen und beschäftigen müssen.
Liebe Hörerinnen und Hörer, willkommen zu einer weiteren, hoffentlich spannenden Folge von For the Recorded, dem Podcast für Musik, Business und Gesellschaft. Ich bin Florian Drücke, euer Gastgeber, und freue mich, dass ihr auch dieses Mal wieder eingeschaltet habt. In diesem Podcast geht es um All Things Musikbusiness, um aktuelle Themen und Entwicklungen in der Musikbranche. Der Fokus der aktuellen Staffel von For the Recorded liegt auf lokalem Repertoire, also deutschsprachiger und oder in Deutschland produzierter Musik. Und der Gast der heutigen Folge ist Michael Herberger. Michael hat die deutsche Musiklandschaft über viele Jahre, Jahrzehnte hinweg maßgeblich geprägt. Als Musikproduzent und Komponist hat er einen bleibenden Eindruck in der Branche hinterlassen und sein Portfolio ist einfach außergewöhnlich. Grund genug, ihn kennenzulernen. Einige von euch kennen ihn vielleicht aber schon als Mitbegründer der Söhne Mannheims. Seine außergewöhnliche Arbeit als Musiker hat ihm zahlreiche Auszeichnungen für seine Produktionen eingebracht und seine Position als echter Meister seines Fachs gefestigt. Neben seinem musikalischen Können verfügt Michael über umfangreiche Erfahrungen in den Bereichen Management, Label und Verlagswesen sowie über unschätzbare Kontakte in der Musik- und TV-Branche. Seit dem 15. September hat Michael eine neue Aufgabe, nämlich als Business Director und Geschäftsführer der renommierten Popakademie Baden-Württemberg in Mannheim. Michael und ich haben uns eingehend mit dem Status quo der Aus- und Weiterbildung im Bereich Musik und Musikbusiness befasst, mit dem Potenzial von lokalem Repertoire, den engen Beziehungen zwischen künstlerischen Bemühungen und wirtschaftlichen Faktoren sowie mit den politischen Rahmenbedingungen, die das Wachstum von Karrieren und auch der Musikindustrie insgesamt fördern können. Eigentlich hatten Michael und ich geplant, uns persönlich in unserem BVMI-Büro in Berlin zu treffen und diese Folge von For the Recorded aufzunehmen. Aber ich gebe es zu, ich hatte mal wieder Corona und entsprechend mussten wir unsere Pläne umstellen. Aber dank der heutigen technischen Möglichkeiten haben wir es geschafft, trotz positiver Schnelltests uns virtuell zu treffen und ein hoffentlich spannendes und wie immer sehr nettes Gespräch zu führen. Lasst uns also am besten ohne weiteres in das Gespräch mit Michael einsteigen.
So, Michael Herberger ist 1971 in Mannheim geboren und dort aufgewachsen. Er ist Diplom-Biologe mit Hauptfach Molekularbiologie und studierte an der Universität Heidelberg. Aus persönlichen Gründen wiederhole ich das gerade nochmal. Er studierte an der Universität Heidelberg. Und seit mehreren Jahrzehnten ist er einer der Gestalter der deutschen Musiklandschaft und aktiv als Musikproduzent und Komponist, Mitbegründer der Söhne Mannheims, bis 2017 Produzent, musikalischer Leiter und Komponist. Bis 2012 war er Keyboarder der Liveband. Er ist dreifacher Echo-Gewinner und erhielt mehrfache Gold- und Platin-Auszeichnungen für verschiedene CD-Produktionen. Neben seinen zahlreichen Erfolgen als Musiker verfügt er über breite Erfahrung im Management, Label- und Verlagsbereich und hat umfangreiche Kontakte in der Musik- und TV-Branche. Woher kommt das? Ein Beispiel: Als Produzent und musikalischer Leiter des mit dem Deutschen Fernsehpreis und dem Bambi ausgezeichneten TV-Formats Sing Mein Song konnte er inzwischen mit über 50 der erfolgreichsten deutschen Popkünstler und Popkünstlerinnen arbeiten. Daneben hat er den Mannheimer Verein Aufwind mitgegründet und unterstützt und fördert seit Jahren Grundschulkinder im sozialen Brennpunkt Mannheim-Neckarstadt-West. Und er engagiert sich im kulturellen sowie im gesellschaftlichen Bereich, unter anderem als Stiftungsratsvorsitzender der Bürgerstiftung Mannheim. Jetzt kommen wir zur Aktualität. Seit dem 15. September 2022 ist er nämlich Business Director und Geschäftsführer der Popakademie Baden-Württemberg in Mannheim und trat damit die Nachfolge von Hubert Wantjo an, der zum Gründungsteam der Popakademie gehörte. Wer die Popakademie immer noch nicht kennt, dem sei gesagt, dass sie eine der führenden Ausbildungseinrichtungen für Musik- und Kreativwirtschaft in Deutschland ist und wichtige Impulse für die Entwicklung von Popkultur und Musikbranche in Baden-Württemberg und in ganz Deutschland setzt. Mit der Fokussierung Ihres Studienangebots auf den Bereich der populären Musik in wirtschaftlicher, aber eben auch in künstlerischer Hinsicht bietet sie eine akademische Ausbildung, die in Deutschland in der öffentlichen Hochschullandschaft einzigartig ist. Und damit kommen wir jetzt zum Gast, zu Michael. Herzlich willkommen, schön, dass wir zusammen sind. Leider nur per Videocall aus Corona-Gründen, die bei mir verortet sind. Ich sage es so, der Transparenz halber, wie man so schön sagt. Wir kennen uns lange und haben vor allem natürlich auch als Kurpfälzer, die wir sind, es sei den Zuhörern gesagt, viel zu besprechen. Herzlich willkommen, Michael.
Ja, vielen Dank. Ich freue mich sehr.
Die Staffel, mit der wir uns gerade in die Podcast-Welt als BVMI rausgewagt haben. Unsere erste Podcast-Staffel dreht sich rund um das Thema Local Repertoire und damit eben auch um das Thema deutsche, deutschsprachige Musik. Und da ist natürlich unheimlich spannend, dich jetzt als Gast zu haben und nicht nur als, ich habe gerade deine Vita ja vorgestellt, nicht nur als der Kreative, der du bist und der du so viel Erfahrung genau in dem Bereich hast, sondern natürlich jetzt auch als neues Co-Oberhaupt der Popakademie, wo du quasi im Maschinenraum drin bist. Und das Ganze zu einem Zeitpunkt, wo wir uns ja neulich gerade getroffen haben bei der Kulturkonferenz und dort ja auch an vielen Stellen das Thema lokales Repertoire besprochen haben, nicht nur miteinander, sondern nicht nur auf Panels, sondern auch in der Branche. Und ich denke, insofern ist das ein schöner Zeitpunkt, um jetzt miteinander so ein Wrap-up durchzuführen hier. Wir legen los und legen los, sagen wir mal, grundsätzlich mit dem Thema Popakademie, weil das ist, du bist noch frisch, ich habe es gesagt, du kennst die Popakademie natürlich seit der Gründung, klar, aber da ist ja viel passiert in der Zwischenzeit, nicht nur in der Branche, sondern auch in der Kreativwirtschaft insgesamt. Wie siehst du euch da aktuell mit eurem Auftrag und eurer Positionierung?
Ja, vielleicht noch kurz ergänzend. Ich durfte ja damals auch mitgründen, ne, vor über 20 Jahren. Lag auch ein Stück weit, um aus dem Nähkästchen zu plaudern, auch daran, wie du aus meiner Vita entnommen hast, dass es mir schon immer ein Bedürfnis war, mich zu engagieren, ne? Vor allen Dingen auch regional. Also der regionale Bezug, der verbindet uns auch. Aber jetzt waren wir natürlich, ich sag mal, sogar international erfolgreich als Söhne Mannheims. Aber so dieses Think Global, Act Local war mir immer wichtig. Jetzt, wie du ja weißt, mein Netzwerk erstreckt sich zum Glück nicht nur über Mannheim und Heidelberg. Also insofern habe ich da jetzt keine Scheuklappen. Aber ich finde halt tatsächlich, dass man, wenn man lokal was bewegen kann, hat man einfach auch viel mehr Möglichkeiten, weil die Wege kürzer sind. Ne? Das war unter anderem nicht nur ein Grund, warum ich bei der Gründung der Popakademie mitgeholfen habe, sondern warum ich jetzt auch diesen Posten begleite. Und damals war es tatsächlich so, ich hatte also ich sag mal diesen Auftrag, die Söhne Mannheims an den Start zu bringen, nach Saviors Cut mit 3P, was uns ja glücklicherweise gut gelungen ist. Dann war das nächste Ding tatsächlich Saviors zweites Album, was ich sag mal nach dem Raketenstart damals mit Moses Pelham auch durchaus keine kleine Aufgabe war, da ein Folgealbum zu machen, das zumindest mal ähnlich erfolgreich ist, was uns glücklicherweise auch gelungen ist. Und da war tatsächlich dann einer meiner ersten Gedanken, okay, jetzt habe ich so den großen Batzen hinter mir, wie kann ich mich denn lokal engagieren, um die PS, die ich jetzt gewonnen habe oder die wir gewonnen haben in der Zeit, dann halt auch, ich sag mal, umzusetzen, damit die Region auch was davon hat. Und deswegen habe ich tatsächlich einfach, schöner Side-Fact, ich hatte mit dem damaligen Kulturbürgermeister, jetzt inzwischen Oberbürgermeister, scheidender Oberbürgermeister, hier in Mannheim auch schon die ersten Kontakte geknüpft und habe dann dort angerufen und habe mich mit seinem Referenten getroffen. Und der hatte dann unter anderem auch diese Idee der Popakademie, die mit dem Land gerade erörtert wurde, in der Schublade. Und da Um es jetzt kurz zu machen, um den Podcast auch nicht zu überstrapazieren.
Du, die Stunde haben wir. Die Stunde
okay.
haben wir.
Ja, nee, mir ist nur dieser lokale Bezug, der ist mir nicht nur nicht fremd, sondern der ist mir unglaublich wichtig, um das nur mal irgendwie klarzustellen. Ich habe mir das dann angehört, habe gesagt, hey, super, ich helfe euch da. Es gab auch noch das Thema Musikpark, das war so ein Existenzgründerzentrum hier, bei dem ich mich dann auch dementsprechend engagiert habe in den Folgejahren. Aber beim Thema Popakademie habe ich tatsächlich geguckt, okay, wie kann ich da unseren Beitrag leisten? Wir waren ja da durchaus auch schon eine Nummer, vor allen Dingen der selber natürlich, so als aufstrebender junger Künstler, auch mit einem starken regionalen Bezug. Und habe dann auch Termine gemacht im Staatsministerium, habe dem selber gesagt, du solltest da mitfahren. Hubert Wanchu, mein Vorgänger in dem Amt, mit dem hatten wir damals zusammen auch ein Label, Beats Around the Bush, auch lokaler Bezug, mit der Sony zusammen. Den hatte ich dann auch gebeten, mitzukommen. Und dann hatten wir, der Rest ist ein bisschen Geschichte, dann beim Staatsminister ein entsprechendes langes Gespräch im Staatsministerium, haben dann auch zugesagt, dass wir uns da engagieren, auch monetär. Also wir haben dann ja auch über Jahre hinweg Benefizkonzerte gegeben, um eben halt hier lokal auch das zu ermöglichen. Also insofern, ich saß ja dann auch über 10 Jahre hier im Aufsichtsrat, muss jetzt aber auch feststellen, bin jetzt ja gute 10 Monate im Amt. Das ist schon mal was anderes, Hands-on-Geschäftsführer von der Popakademie zu sein, als jetzt, ist immer so ein bisschen im Kosmos das Ganze zu begleiten. Also das vielleicht kurz, na kurz war es leider nicht, das aber vorneweg, dass man nun mal sieht, ne, sowohl das Thema regionaler, lokaler Bezug war und ist mir schon immer wichtig und ich bin hier jetzt auch nicht zufällig gelandet tatsächlich. Also glücklicherweise, sag mal, hat auch das ganz gut gepasst. Auf der einen Seite, dass, wie gesagt, Hubert Wanchow, mein Vorgänger hier.
Auch ein Kurpfälzer übrigens, muss auch, gesagt werden an
ja,
der Stelle.
Ja, richtig, ja, auch ein Kurpfälzer, wobei ich sag mal, natürlich lange Jahre erst bei der CBS und dann als Geschäftsführer bei East West, also bei der Warner damals, natürlich auch ein Schwergewicht im deututschen Musikbusiness. Also da
ja, und daher von vornherein vernetzt auch in der Branche. Ja, ne? Das heißt, das war nie so eine Kopfgeburt und nein, auf dem weißen Blatt Papier, wir wollen mal, man könnte mal. Aber insofern, jetzt sind wir ja ein paar Jahrzehnte später du bist jetzt am direkten Hebel. Wie siehst du es gerade? Also gerade auch, du hast es von der Gründung an begleitet, klar, du warst immer dabei. Aber wenn du jetzt da drauf schaust und dir überlegst, was hat sich getan? Das Netzwerk ist größer geworden, es ist belastbarer. Ihr habt den Track Record auch mit nicht nur Künstlerinnen, sondern auch mit entsprechenden Kollegen, die dann in der Branche gelandet sind. Aber was würdest du aktuell sagen? Was ist so die Herausforderung jetzt? Wie ist die Positionierung? Was sind so deine Punkte aktuell, wo du sagst, da tut sich gerade viel, da müssen wir noch rein oder da?
Ja, also das ergibt sich natürlich so im Tun selber, also hier erstmal anzukommen, die Struktur kennenzulernen, dann, ich bin ja gleich ins kalte Wasser gesprungen mit Vorlesungen etc. pp. Netzwerk bearbeiten, aber ich sag mal, hier arbeiten ja auch Menschen, mit denen man sich erstmal austauschen muss etc. pp. Also alles auf einmal kann man natürlich nicht machen. Und das Gute ist aber, dass man tatsächlich im Tagesgeschäft dann auch merkt, okay, da gibt's Bedürfnisse seitens der Belegschaft, Bedürfnisse seitens der Studis, Bedürfnisse seitens, sagen wir, der Musikindustrie oder der ganzen anderen Stakeholder, die hier rumschwirren. Auch Stadt und Land spielen natürlich da eine große Rolle, unsere beiden großen Gesellschafter. Ja, also das ist sehr, sehr unterschiedlich. Ich bin total dankbar, dass ich hier, also es hätte ja gar nicht besser laufen können. Also um nochmal kurz den Hubert zu erwähnen, was er hier aufgesetzt hat und wie erfolgreich es ist. Unsere Alumni sind ja extrem gefragt, schon immer. Also auch bevor es Fachkräftemangel gab, wurden die uns hier glücklicherweise, weil es eben auch den Bedarf gab, quasi aus dem Studium raus wegrekrutiert von der Branche, was, glaube ich, sowohl für die Branche gut war, weil es eben diesen Ausbildung und schon gar nicht in der Hochschule, diesen Ausbildungsberuf, den gab es ja vor 20 Jahren einfach nicht. Da war man vorher DJ oder wie du Anwalt oder ähnliches und ist dann in die Musikbranche. Das hat ja auch seine Berechtigung, ist ja vollkommen klar. Aber ich glaube einfach, und das zeigt ja auch die Erfolgsgeschichte der Popakademie, wenn man tatsächlich mit sich mal 3 Jahre lang sehr intensiv mit allem drumherum beschäftigt, was man zum Thema Künstleraufbau, Produktmanagement etc. pp. Was ist denn der Unterschied zwischen Verlag und Recorded Music? Also da gibt es ja tausend Sachen, die man lernen muss und die man jetzt vielleicht im Jurastudium nicht immer mitbekommt.
Sowieso nicht. Da bleibt einem ja vieles verborgen im Jurastudium. Ja, dafür also, lernt man andere Dinge dann.
Ja, also das war schon echt super und das Curriculum, was da aufgesetzt wurde, ist nach wie vor, und das war auch ein super Move, weil das auch bei uns ständig geprüft wird, also von Jahr zu Jahr wird geguckt, okay, sind wir noch aktuell, müssen wir noch nachbessern, also wir haben keine, und das ist, glaube ich, auch total wichtig bei einer sich so wandelnden Branche, dass wir immer aktuell sind, keine so starren Strukturen, dass wir sagen, okay, jetzt läuft's und so bleibt's auch. Das ist sicherlich eine Herausforderung, gerade auch beim Thema KI, mit dem wir uns sehr stark beschäftigen und beschäftigen müssen. Also was hat das für Auswirkungen auf uns, auf unser Curriculum, auf unsere Mitarbeitenden, auf unsere Studierenden? Welche Tools können wir nutzen? Welche gibt's überhaupt? Und da entsprechend dann halt auch die Angebote und die Informationen zu schaffen. Und das in relativ kurzer Zeit. Also sei auch vielleicht darauf hingewiesen, wir hatten ja das Future Music Camp, was bei uns im Mai jährlich stattfindet, an 2 Tagen, sehr frühzeitig zum Thema KI dann inhaltlich auch ausgerichtet und hatten da auch echt mega, also so Eigenlob stinkt, aber da ist ja glücklicherweise, ich sag mal, Alex Endres und David Stammer aus meinem Team gemacht haben und denen sollte man dann auch die Lorbeeren natürlich dann gönnen, die das kuratiert haben, muss man wirklich sagen, also was da die 2 Tage gelaufen ist. Ryan hat ja auch seinen Vortrag gehalten zum Thema User-Centric Payment zum Beispiel, was jetzt nur peripher mit KI zu tun hat. Aber Hanno Viertag, der bei uns ja auch jemand ist, der regelmäßig doziert mit dem Asterix Westphal, hat auch mal das Thema rechte Problematik.
Geschätzte Kollegen, genau.
Ja, mal aufgegriffen und da mal den neuesten Stand kredenzt. Also was ich sagen will, wir sind immer am Puls der Zeit. Das sind wir nicht nur uns, sondern auch der Branche schuldig. Deswegen sind wir nicht nur aktuell, sondern dadurch, dass wir auch viele oder sogar die meisten unserer Dozierenden sind ja aus der Praxis. Ja? Also das unterscheidet uns auch so ein bisschen von anderen Hochschulen, dass wir jetzt dann nicht jemanden haben, der hat jetzt eine Professur und damit ist dann gut und das muss dann für die nächsten 40 Jahre reichen. Sondern in aller Regel haben wir Dozierende, die noch hands-on dann genau das machen, über was sie dozieren jeden Tag. Und die müssen ja aktuell bleiben, sonst wird der Kühlschrank nicht voll.
Das bringt mich zu einem anderen Punkt, weil ich habe ja auch das Glück, ab und zu mal dozieren zu dürfen bei euch. Und ich wollte eigentlich jetzt die Kurve zum lokalen Repertoire kriegen, aber jetzt sind wir in ein anderes.
Haben wir noch Zeit. Anderes,
genau,
wir haben noch viel Zeit.
Wir haben so viel Zeit. Aber weil du gerade auch die Dozenten eure Konferenz angesprochen hast, kommen wir mal zu einem Punkt, den ich auch im Blick hatte für ein bisschen später, nämlich dieses Zusammenspiel künstlerisch und wirtschaftlich. Das sind ja die zwei Herzkammern bei euch. Und da habt ihr den, denke ich, schon auch den Vorteil etabliert über die Jahre, dass egal wie man sich später entscheidet, man wirklich so ein Rundumverständnis hat. Der eine kommt mehr aus der Richtung, der andere mehr aus der anderen. Für uns als Verband jetzt gesprochen, ist es ja immer spannend, weil wir feststellen, dass es ganz oft so eine Wahrnehmung gibt. Das eine ist halt Kunst, Kultur. Mhm. Das andere ist Geschäft, Business, Industrie, wie auch immer, und wird immer mit einer Abwertung verbunden oder mit einer Diskussion. Du hast es angesprochen, das Thema auch Rahmenbedingungen, wie verhalten sich die Abrechnungen, wer, wie, wo, was, da kann man überall reingehen. Aber das ist ja kein Gegeneinander, sondern das ist ja ein Miteinander. Und das müsst ihr ja auch intern entsprechend leben, hochhalten. Und wie fühlt sich das aktuell für dich an? Gerade auch, weil du die Popakademie jetzt so lange schon kennst, gibt es da auch einen Wandel vielleicht in den Köpfen der Studierenden? Ist das was, was eher sich, wo es eine echte Vermischung gibt, dass man halt weiß, man hat die Kraft der zwei Herzen? Oder ist das was sich an anderen Stellen bei euch auch wieder Bahn bricht, wie man wahrscheinlich korrekt sagen würde, dass man sagt, oh, wir sind aber die Künstler hier und ihr seid ja, wenn ihr mal später Manager werdet, dann habt ihr aber Glück gehabt. Also wir sind ja so.
Ja, also ich glaube tatsächlich, dieses Spannungsfeld braucht es schon. Also das kann man auch gar nicht wegnivellieren und sollte man auch nicht. Jetzt bin ich so also ein wandelndes Beispiel, dass beides möglich ist. Merk aber, dann leide ich auch so ein bisschen drunter in der Außenwirkung, aber ich will jetzt gar nicht so sehr auf mich eingehen, aber ich merke nur gerade auch, was das in mir macht, ne? Also ich war und bin, ich habe ja über, also ich habe ein paar hundert Songs geschrieben und veröffentlicht und produziert. Und ich war ja 15 Jahre auf Tour.
Jetzt bist du der Businessmann.
Ich habe damit auch nie ein Problem gehabt, natürlich beides zu machen, weil mir beides einfach liegt. Und also ich finde es auch für mich als Person natürlich total passend, dass man jetzt mit 51 nicht nur auf der Bühne stehen muss und headbangt. Ja? Also gut, habe ich früher auch nicht gemacht. Dafür waren die Haare auch nicht lang genug. Aber also Spaß beiseite, für mich war das eh immer super passend. Aber jetzt bin ich und wollte nur in dem Sinne vielleicht noch mal kurz erwähnen, ich leide ein bisschen, bin jetzt nicht super sensibel, aber so ein bisschen leide ich schon drunter, dass man jetzt, wo man mich verstärkt, eben halt als Businessmensch wahrnimmt, das, was ich künstlerisch gemacht habe, völlig abtut. Ja? Also das wird nicht nur nicht wahrgenommen, sondern es ist eigentlich auch egal. Also schade um die drei Echos. Jetzt will ich, also muss jetzt, da geht es jetzt gar nicht um Fishing für Compliments, ne? Aber was einem Künstler immer entgegengebracht werden sollte, ist klar, nicht nur der nötige Respekt, aber auch die Wertschätzung für seine Arbeit. So. Und die Wertschätzung hat halt ein Stück weit dann auch was nicht nur mit Applaus, sondern Monetarisierung zu tun. Ja, das gehört einfach mit dazu. Aber ohne diese Wertschätzung wird es dann halt ein Stück weit schwierig. Und ich finde, in diesem Spannungsfeld muss man sich immer irgendwie bewegen. Finde auch gerade, bin ja ein großer Fan von der Initiative Musik. Bin auch froh, dass das eingeführt wurde vor Jahren. Und dass man da auch Möglichkeiten hat. Aber das bringt auch nochmal andere Schwierigkeiten mit sich, ne? Also.
Naja, also, wenn du es so ansprichst, finde ich einen total spannenden Aspekt, weil diese Wertschätzung, das ist ja was, sagen wir mal, einmal natürlich in der Betrachtung des kulturellen Wirkens, der gesellschaftlichen Wirkung, der Kunst und so, das ist ja das quasi so Big Picture und dann ist es was sehr Persönliches, nämlich der Respekt, der im besten Fall nicht nur gegenüber dem Künstler besteht, sondern der zwischen uns Menschen immer eine Rolle spielt. Aber wenn man jetzt mal kurz den Blickwinkel jetzt andersrum wieder einzieht, nämlich sagt so, ah ja, jetzt bist du aber halt der Businessmann jetzt die umgekehrte Respektbezollung, auch das wieder ein schwieriges Wort, aber ich habe es jetzt mal so gewählt, nämlich, dass man sagt, okay, das hat ja alles seine Berechtigung, aber müssen wir denn nicht in der Zeit, in der wir leben, wo so viele verschiedene Facetten von Business und Kunstschaffen ineinander übergehen, müssen wir da nicht auch als Kreative einen anderen, das hat jetzt nicht so sehr, das ist nicht die Respektdimension, sondern es ist für mich dieses Thema, unsere Welt zu beschreiben, müssen wir da nicht miteinander mehr dazu beitragen, dass die Welt am Ende ein bisschen verständlicher wird, in der wir uns befinden als Branche. Mhm. Und wie komme ich da drauf? Ich hatte es vorhin gesagt, wir haben uns bei der Kulturkonferenz gesehen. Einerseits so eine Berichte wie irgendwie vom Bayerischen Rundfunk, wo man so das Gefühl hat, da wird ein Ausschnitt gezeigt, der, wenn man es nett sagt, grob missverständlich ist für alle, die noch nicht sich mit unserer Branche befasst haben. Mhm. Und das andere ist, du hast Initiative Musik angesprochen, dass es dann große Teile gibt, die sich in der Aufgeregtheit unserer Welt wesentlich mit öffentlicher Förderung auseinandersetzen und das dann auch sehr, sehr ausführlich und mit tollen Begründungen. Aber dass du das, was an Wirtschaft als Fundament in der Gesellschaft und dann auch wieder als Investition in Vielfalt stattfindet, das wird da immer so weggebürstet. Und das ist so ein Ding, wo ich denke, so, ist das was bei euch schon, ist das schon spürbar in der Ausbildung? Ist das was, oder ist das was, wo man merkt, naja, klar, die Leute haben mehr Interesse daran zu verstehen, über welche Kanäle, über welche Zeiträume man mittlerweile monetarisieren kann. Diese Vermischung auch von was bin ich als Künstler und was bin ich als Vermarktungsstratege? Es ist halt, ist das was du jetzt schon erlebst in der Popakademie zu einem früheren Zeitpunkt? Oder bin ich da jetzt zu verkopft unterwegs?
Nee, ganz, ganz im Gegenteil. Also ich glaube, und jetzt zu dem Beitrag vom BR auch, also ich glaube, das ist eine Ausgewogenheit von allen Punkten, die du gerade angesprochen hast. Ne? Deswegen bin ich auch froh, also wirklich extrem froh um die Initiative Musik. Die gibt es jetzt auch nicht so super lange. Also für jemand, der jetzt so ewig im Business ist wie ich, war das echt ein richtig guter Move, das zu installieren, weil es eben diesen Punkt gebraucht hat beim Thema Förderung von Popularmusik. Ja? Und aber wie gesagt, das alles muss gut zusammenspielen und dafür muss man miteinander reden. Bevor ich jetzt endlich deine Frage beantworte, sorry, aber ja gut, aber man kommt halt auch dann von Hundertste ins Tausendste. Beim Thema Dirty Little Secrets, ja, also ich glaube einfach, dass es total wichtig ist und das hat es eben auch gezeigt, ne, diese die Künstler und Künstlerinnen, die da sich an diesem Tisch versammelt haben, um zu diskutieren, und mit den Künstlern, mit denen ich jetzt noch spreche, ich glaube, da gibt es unglaublichen Gesprächsbedarf und ganz viele Missverständnisse oder ganz viele Dinge, die einfach noch gar nicht wirklich gut kommuniziert sind. Und da würde ich, und das wäre mir einfach auch ein wichtiges Anliegen, weil wenn ich merke, da gibt es Klärungsbedarf, dann muss man sich zusammensetzen, und zwar alle entsprechenden Playern, und Fakten auf den Tisch und lass uns schauen, ob wir da eine Lösung finden. Und im Moment gibt es einen Beitrag hier, einen Beitrag da. Ich war ja, wie gesagt, auf der Kulturkonferenz und habe da auch mit Interesse sag mal, eure Sicht, die ich auch gut nachvollziehen kann, beleuchtet. Habe aber genauso, wenn ich mit Künstlern spreche, diese Herausforderung, vor der wir jetzt gerade stehen, weil der Markt sich halt jetzt schon wieder geändert hat in den letzten 25 Jahren, jetzt mit dem, sagen wir, Streaming und die Probleme, ne, siehe Regen oder weißes Rauschen oder ähnliches oder Bots. Also da gibt's einfach Sachen, die müssen besprochen werden. Und deswegen finde ich grundsätzlich natürlich, sagen wir, Beiträge, die sie eben keinen rosa Elefanten im Raum stehen lassen, sondern dass man Dinge klar anspricht und in der Kommunikation, in Diskussion geht, finde ich eigentlich gut.
Gut, aber das, genau, ja. aber das Dialogangebot, das ist ja da und die Dialoge finden an vielen Stellen statt. Und auch bei der Kulturkonferenz haben wir ja nicht einfach nur unsere Sicht der Dinge rausgehauen, sondern das war ja auch, wir haben ja Diskurse eröffnet an der Stelle. Aber nochmal zum BR, ich meine, dass wir ernsthaft nicht größere Diskussionen in der Branche haben, dass uns der Pirate Bay Gründer als Messias vorgesetzt wird.
Das war ja absurd.
Aber der Punkt ist, mir geht es da nicht so sehr darum, dass wir nicht drüber streiten, wie die verschiedenen Wege nach vorne sind und wer was für richtig hält und nicht, sondern mir geht es darum, dass wir gerade, weil wir als Branche so viel erlebt haben in den letzten 20 Jahren, dann an manchen Stellen, glaube ich mal, in der Debatte so Zwischenböden einziehen müssen, um zu sagen, nee, Leute, also das brauchen wir jetzt echt nicht nochmal. Und zwar deshalb, weil wir gerade, du hast es eingangs erwähnt, das Thema KI vor der Brust haben. Und ich glaube, ehrlich gesagt, wenn wir an der anderen Stelle uns da immer wieder reindrehen in die alte Zeit, bis hin zu Pirate Bay und hätte, wäre, wenn und die Kulturflatrate. Am besten kommt irgendwann bald wieder einer und sagt, ach, so eine Kulturflatrate, da kriegst du einfach den Stecker zu Hause und dann muss man halt nach Nutzung, dann kriegt halt jeder irgendwas, dann sind sie alle froh und kriegen Geld. Im Zweifelsfall gibt es irgendwo noch staatliche Kohle. Ich glaube, da verfahren wir uns komplett. Und deshalb ist für mich so ein Beitrag dann auch wieder ein Beispiel dafür, wie bestimmte Sachen hingenommen werden. Und dann aber nicht nur in der Industrie, sondern auch gerade bei denen, die ja mit in der Krise drin waren damals und gemerkt haben, dass wir beinahe vor die Wand gefahren worden wären. Ne? Also und das ist sowas, wo ich mich immer frage, wo sind diese Diskurse, dass man mal sagt, naja, also ganz so brauchen wir es ja nicht. Und dass zum Beispiel dieses Thema Streaming Fraud, dass es eine der Top-Prioritäten des Verbandes ist, dass wir da weltweit mit die erfolgreichsten Verfahren geführt haben und dass das natürlich unsere bayerischen Kollegen, Produzenten, Investigativjournalisten wussten, weil wir das denen rübergegeben haben, dass es dann nicht vorkommt. Das ist für mich halt sowas, wo das machen wir dann in der nächsten Folge, wo man sich fragen muss, welche Rolle denken die denn, dass sie da haben. Aber gut, kommen wir mal zurück zum Thema zum Thema Branche und Diskussion. Was siehst du da? Du hast gesagt, gibt viele Missverständnisse, viele Sachen, die noch geklärt werden müssen. Du hast das Thema Streaming angesprochen. Wie siehst du denn jetzt die Situation rund um KI? Und zwar auch gerade mit deinen beiden Herzen als der Künstler und Produzent, der KI als Werkzeug genommen hat oder nimmt und derjenige, der aber auch weiß, oh, was da alles an Schindluder getrieben werden kann.
Ach, ich bin A, ein sehr technologieaffiner Mensch. Insofern so eine Veränderung nehme ich als Person, ich persönlich erstmal als wow, super, neues Tool wahr. Und ich sage mal, auch was Veränderungen angeht, man, die machen zwar nie Spaß und machen immer viel Arbeit, das ist auch klar. Aber auch da, jetzt ich persönlich bin bei so Sachen immer eher. Ich freue mich über Veränderungen, wenn es jetzt nichts total Unangenehmes ist. Das vielleicht kurz vorneweg. Ich sehe natürlich, dass das nicht allen Menschen so gehen kann, ist auch klar, auch, ich sag mal, in der Branche. Ich sehe auch die Probleme, die aufkommen können, gerade beim Thema KI-generierter Musik. Das muss man, dem Thema muss man sich aber stellen, den kann man ja nicht ausweichen. Ja? Ich sehe aber auch das Potenzial. War übrigens auch dann also mindestens ein Beitrag als Keynote im Future Music Camp. Was man jetzt schon, wenn man sich mal damit auseinandersetzt, an KI-Tools, auch, Stichwort Adobe Firefly, was sich da mit einmal auftut an Möglichkeiten, wo man eine extreme Zeitersparnis und Arbeitserleichterung hat durch KI-Tools, wenn man sie richtig nutzt. Sehe aber natürlich dann auch dahingehend die Problematik, dass da unter Umständen halt auch gerade für Grafiker schwere Zeiten anbrechen. Also nicht nur jetzt für uns, gerade was KI-generierte Musik angeht, in Zukunft noch finde ich es eher so ein bisschen fragwürdig, aber auch da, ach Gott, da könnte man auch wieder von 110.000 zu kommen, ja. Also, ich sag mal, ganz viele Leute, siehe Radio läuft nebenher im Büro. Ja, viele Leute rezipieren ja jetzt nicht Musik, so wie du und ich vielleicht gezielt, sondern das, blöd gesagt, das dudelt so ein bisschen nebenher. Und da stellt sich dann schon die Frage, naja, ist es jetzt noch relevant, wenn es da im Hintergrund dudelt, ob das jetzt tatsächlich das Beste von heute und aus den 80ern, 90ern und schlag mich tot ist, ja, oder ob das irgendeine KI da vor sich hin bastelt und je nach Stimmung vielleicht sogar. Gibt es ja auch schon die entsprechenden Mood-Playlists in Spotify und unter Umständen gibt es dann irgendwann auch nochmal Tools, die dann die Stimmung im Raum sogar aufnehmen und dann die Musik dahingehend ändern. Also mit dem Thema muss man sich auseinandersetzen und das hat dann auch wieder was mit Rechte zu tun, ne? Und auch natürlich mit Verwertung, Monetarisierung. Dann wird sich einiges ändern, aber
Und das ist
diese.
aber ja genau der Punkt, der zu dem Thema, wie positionieren wir uns als Branche dann auch führt. Wir haben ja an der Stelle uns erstmal mit der Human Artistry Campaign auseinandergesetzt und das auch mitgezeichnet und da ein klares Statement in Richtung Mensch steht im Mittelpunkt, die Künstler sind im Mittelpunkt, das Urheberrecht ist auch so gebaut, dass der Mensch im Mittelpunkt steht und das soll auch so bleiben und die Technologie kann ein Werkzeug sein und in diese Richtung erstmal positioniert, aber eben noch nicht in der Tiefe bis ins letzte urheberrechtliche Detail. Und zwar deshalb, weil wir das Gefühl haben, dass wir da viel mehr erst auch noch miteinander in den Dialog treten müssen und nicht gleich wieder aus so einem Reflex raus in so eine Urheberrechtsdebatte wie noch vor 2 Jahren mit 15 Sekunden hier und da noch einer mit einem Vergütungsanspruch und der nächste wieder mit. So, also insofern, das bleibt schon eine Herausforderung, aber da muss man dann auch diese Dialogmöglichkeiten haben, ne? Und da ist schon, find ich es immer wieder spannend, wie reflexhaft dann auch da wieder das Thema Kultur versus Wirtschaft gespielt wird, weil dem einen sofort unterstellt wird, ja, das macht er ja nur, um danach wieder noch mehr Geld zu verdienen und wo aber ja ausgeblendet wird, dass die Investitionen ja auch wieder daher kommen. Also wo du genau wieder an diesem Beispiel bist, was ich vorhin gegeben habe, so du bist dann wieder an der Diskussion über öffentliche Gelder, obwohl doch eigentlich die wesentlichen Gelder von den Firmen kommen und als Risikokapital letztlich in etwas, wo man gar nicht genau weiß, ob es eben erfolgreich wird oder nicht. Aber gut, die Diskussion wird weitergehen und da sind wir sicher noch für die zweite und dritte und vierte Folge miteinander verabredet. Aber wenn wir jetzt mal von da einen harten Sprung machen, rüber ins Lokale und wirklich lokales Repertoire, Wo stehen wir da gerade in Deutschland aus deiner Sicht? So jetzt, wir haben vorhin das Thema Positionierung der Pop-Akademie besprochen, diese lokale Verankerung, da hat sich super viel getan. Aber wie würdest du es gerade analysieren? Wo steht lokales Repertoire in der gesellschaftlichen Wahrnehmung in Deutschland gerade?
Ja, also puh. Es ist insofern auch ein bisschen schwierig für jemand, der aus dem Deutschpop kommt. Und ich erinnere mich noch an die Zeiten, so mal Mitte, Ende der 90er, in dem Pop oder ich nenne es mal R&B, da waren wir ja eher zu Hause, in Deutsch völliges No-Go war. Das hat nicht nur niemand interessiert, sondern es hat auch jeder gesagt, vergiss es einfach. Also es gab Edo Zanki so als Vorreiter, aber das war es dann auch. Und im Radio kommt mir irgendwie bekannt vor, jetzt gerade aktuell hast du auch nur englische, meistens sogar internationale Mucke gehört. Haben wir jetzt tatsächlich eine 360-Grad-Wende hingelegt. Ne? Einmal, das haben wir ja dankenswerterweise mitnehmen können, komplett eine 180-Grad-Wende, also genau das Gegenteil, mit viel deutschem Repertoire im Radio. Und jetzt mit so gut wie keinem. Also ich sehe jetzt gerade lokales Repertoire und das ist natürlich deutschsprachige Musik im Radio wirklich ein Problem. Muss man ein bisschen unterscheiden natürlich auch von dem Problem in Anführungszeichen Deutsch-Pop, was einfach auch kommerziell nicht mehr so funktioniert wie jetzt noch vor 10 oder 15 Jahren. Das ist natürlich ein Problem für die Leute, die Deutschpop machen, das ist klar, aber dass das natürlich, sag mal, das kann man nicht unbedingt und will man ja auch nicht beeinflussen, weil so ist es dann halt im Moment und da muss man, das wird sich auch wieder ändern, da bin ich mir ganz sicher. Warum und ob, und das habt ihr ja bei der Kulturkonferenz auch sehr auf dem Panel sehr hitzig diskutiert, wenn man das sagen darf, kommt man damit zurecht. Gerade, ich sag mal, bei den öffentlich-rechtlichen Sendern, wenn da tatsächlich einfach deutschsprachige Musik nicht stattfindet. Ich fand im Übrigen das Argument, dass deutsche Produktionen ja sehr wohl stattfinden im Radio, eigentlich echt valide. Das ist richtig. Das sollte man in jedem Fall beachten. Ne? Siehe zum Beispiel Glock, die ja auch hier aus dem Bandpool, aus dem Pop-Akademie-Haus hervorgegangen sind. Aber also das muss man zwar noch beachten, nichtsdestotrotz finde ich, ist also für meine persönliche Wahrnehmung das Thema deutschsprachige Musik, das nicht im Radio, und Radio ist und bleibt einfach ein unglaublich wichtiges Tool für die Künstler, Künstlerinnenentwicklung.
Und auch in der lokalen Verankerung. Also da sind wir ja auch wieder bei dem Thema lokal, regional, saisonal, dass das ja das Radio da eine wahnsinnig große Rolle spielen kann. Siehe auch damals Radio involviert bei Gründung Pop-Akademie. So, wo man merkt, so da verschiebt sich gerade was. Und worüber wir ja nicht gesprochen haben in dem Kontext, ist, dass es im Bereich des Streaming komplett anders aussieht. Ne? Also wo man dann ja wieder merkt, da entkoppeln sich bestimmte Nutzungswelten. Und unser Anliegen ist ja eigentlich, und zwar nicht auszublenden, dass es deutsche Produktionen gibt. Das ist doch super und das unterschlagen wir an der Stelle nicht. Aber an der Stelle auch klar zu machen, naja, öffentlich-rechtlich ist halt schon nochmal ein anderes Spielfeld. Da sind wir in einem anderen Game und da ist auch eine andere Verantwortung, eine andere kulturelle Verantwortung, auch neue, junge, deutschsprachige KünstlerInnen dann mal hörbar zu machen. Also insofern, da fand ich die Diskussion auf dem Panel der Kulturkonferenz auch insofern ganz spannend, weil man gemerkt hat, da hat so jeder seine Gründe, aber so richtig überzeugen, warum jetzt der öffentlich-rechtliche Rundfunk da nicht stärker rein muss, konnte mich das nicht, weil ist halt öffentlich-rechtlich. Und an der Stelle dann zu sagen, naja gut, aber aktuell ist ja Apache und Udo überall und das ist ja super. Naja, gut.
Das gilt nicht. Ja? Also das gilt einfach nicht. Ja? Also ich sag mal, wenn man natürlich auf den fahrenden Zug aufspringen kann diesbezüglich und ich sag mal, das war es ja eindeutig, da kam man ja auch gar nicht mehr drum rum. Also ich sag mal, den tatsächlich erfolgreichsten deutschen Titel aller Zeiten also vor, also nicht deutsch in dem Sinne, aber in Deutschland erfolgreichsten Titel vor Last Christmas, ne, soweit ich mich entsinne. Ja, also wenn man den dann nicht mehr im Radio spielt, weil er deutsche Sprache enthält, das wäre ja schon dann sehr entlarvend gewesen. Also das ist jetzt als Argument für mich, zieht es gar nicht. Aber man vielleicht, aber und das ist ja schön, und da könnte man jetzt schon wieder, wir springen doch sehr, aber es ist ja auch gar nicht schlimm, könnte man jetzt fast wieder auf lokales Repertoire übergehen, weil Apache ja nicht nur wahrscheinlich im Moment der erfolgreichste deutsche Künstler ist und noch dazu deutschsprachig und noch dazu eigentlich sich irgendwo zwischen Rap und Deutschpop aufhält, was auch, finde ich, mal gucken, was sich daraus entwickelt, aber da habe ich zumindest große Hoffnung. Auch jetzt, was dieses Genre- und Schubladendenken angeht, was mir schon immer gegen den Strich gegangen ist in Deutschland, dass man dann doch recht abwertend vom einen zum anderen Genre geguckt hat, was ich jetzt, ich sag mal, im angloamerikanischen Raum weniger wahrgenommen habe, aber vielleicht bin es auch nur ich. Weiß nicht, insofern, ich bin da, war aber schon immer relativ offen. Das sieht man auch so ein bisschen an, sag mal, was ich früher gemacht habe mit Söhne Mannheims. Wer mal auf dem Söhne Mannheims Konzert war, hat auch gemerkt, wir haben irgendwie alles dabei. Von irgendwie Hard Rock bis sag mal, die tränenreiche Ballade war, glaube ich, alles am Start. Also, um es kurz zu machen, ich bin gespannt, gerade bei Apache, weil er eben nicht nur da vielleicht auch, ich sag mal, eine Mauer durchbrechen könnte, sondern noch dazu, ne, lieber Florian, da kommt sie wieder, die Lanze, die gebrochen wird für die Rhein-Neckar-Region, Mannheim, so. Heidelberg und Ludwigshafen. Volkan, der ja in Mannheim geboren, dann quasi 20 Meter weiter über dem Rhein hier in Sichtweite von mir sein Büro hat, also, und ich bin mit den Jungs auch immer mal wieder in Kontakt und schätze sie auch sehr. Also da bin ich auch total, also für uns als Region auch total froh, dass es da wieder jemand gibt, der, ich sag mal, nicht nur natürlich erfolgreich ist, auf den man verweisen kann als Kind der Region, sondern der sich auch gezielt bekennt zu der Kulturregion, ja. Rhein-Neckar. Ja.
Aber du sagst erfolgreich, und da sind wir natürlich bei einem sehr erfolgreichen Künstler, der vor allem auch digital sehr erfolgreich ist. Ne? Und ja, da merkt man wieder, siehe, wer redet gerade über was und welcher Bericht wird gerade wo gesendet. Das ist halt was, wo man merkt, so, naja, die Künstler und Künstlerinnen, die im digitalen Bereich sehr erfolgreich sind, die können sich da ja auch gerne noch ein bisschen mehr an der Diskussion beteiligen. Ist aber auch ein altes Phänomen, was wir aus der Geschichte unserer Branche ja kennen, dass, und das ist auch vollkommen respektiert, dass natürlich Künstler und Künstlerinnen jetzt ihren Erfolg nicht öffentlich durchdeklinieren müssen und dann am Ende noch ihr Einkommen transparent machen müssen. Das ist ja vollkommen klar. Aber trotzdem ist es so, dass wir, und es gibt ja auch noch andere Künstler, die dann teilweise globale Reichweiten haben, die ganz klare Digitalstrategien haben, die eine ganz klare Audience haben, wo man sich auch im Sinne der Pluralität von Meinungen dann doch das ein oder andere Statement wünschen könnte. Geht dir das auch so?
Habe ich, glaube ich, die Frage nicht ganz verstanden, aber
ob du dir auch mehr Einmischungen wünschen würdest von erfolgreichen Künstlern an der Stelle. In der Diskussion darüber, digital versus versus Radio, alte Welt, neue Welt, all das, was da ja vermischt wird und was dann in solchen Beiträgen irgendwie so stehen bleibt, nach dem Motto,
ich weiß nicht.
Also Headline, keiner kann vom Streaming leben. So, da bist du ja wieder bei, da bist du ja genau wieder da. Und
boah, ja, aber also ich meine, das habe ich ja auch schon vorhin gesagt. Ich glaube, dass es da einfach unglaublich viel Fakten noch abzugleichen gilt und die Diskussion zwar schon läuft, aber noch lange nicht am Ende ist. Also da würde ich mir eher mal eine offene Diskussion wünschen und ja, natürlich dann auch von Künstlern, die sich gerne dazu mal nicht nur informieren wollen, sondern auch äußern wollen. Aber man muss halt auch dazu sagen, jetzt kenne ich es ja natürlich nicht nur selber ganz gut, sondern auch hier in meiner Position, man muss die Künstler auch mal Künstler sein lassen.
Ja? Total.
Und dann kann man und muss man auch nicht von jedem erwarten, dass er sich, egal wie wichtig das Thema ist, dann auch öffentlich äußert und sag mal, gerade jetzt beim Thema Social Media ist es natürlich was anderes, wie wenn man halt vor 20 Jahren hat man noch ein Interview in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung gegeben oder in der Süddeutsche oder sonst wo.
Oder in der Rhein-Neckar-Zeitung oder im
Oder
Mannheimer Morgen.
danke nochmal für den Move. Ja, also das war ja früher ein Stück weit schon anders, ne? Also man macht sich ja viel angreifbarer und schnell ist ein Shitstorm ausgelöst. Und deswegen werden natürlich auch viele vorsichtiger. Das ist das eine, was ich aber als Künstler, Künstlerin total verstehen kann. Das andere ist, dass sie viele, sagen wir, schon eher sowieso damit zu tun haben, dass sie gerne Künstler und Künstlerin bleiben wollen und sich einfach mal um ihren, Entschuldigung, Scheiß kümmern, nämlich Musik machen. Ja.
Gut, deshalb sind wir ja auch im Dialog mit den Managern und Managerinnen. Ne? Also das ist ja, da gibt es ja
Aber die will
schon
ja
die.
keiner hören. Ne? Also sagen wir.
Ja gut.
Also, ja, aber es ist ja ein Unterschied.
Hören schon, aber die anderen sollen mit aufs Foto dann.
Ja, klar, aber ist ja schon ein Unterschied, ob du jetzt den Künstler Apache selber
Ja
zu einem
klar.
Statement bewegst oder Johannes, der sein Management macht, ja,
Ja, aber
oder.
da bist du halt wieder bei der Arbeitsteilung und bei unserer komplexen Branche, und dann bist du auch wieder bei euch bei der Ausbildung, weil natürlich dieses Thema, wer macht denn was konkret, wie viele Leute, sind denn bei der Textdichtung und beim Komponieren beteiligt, wer muss davon wie viel bekommen und über welchen Kanal, wer ist denn eigentlich dafür zuständig, wer macht denn eigentlich die Radiopromotion und was macht eigentlich ein A&R? Und das ist ja was, wo ich denke, auch darüber muss man viel mehr sprechen, weil nämlich dieses Arbeitsteilige ist was ganz Besonderes und das ist gerade keine Maschine. Das ist gerade nicht KI, sondern da sind Menschen in, sei es Firmen, sei es in persönlichen Bezügen, sei es wie auch immer organisiert und wollen etwas gemeinsam erreichen. Viele von denen sehr erfolgreich, andere nicht. Das ist dann schade, aber das ist dann eben auch der Wettbewerb um Aufmerksamkeit in unserer Zeit. Aber wenn ich jetzt mal hart rüber moderiere, kommen wir nochmal auf das Thema Kunst versus Geschäft,
Ja,
Michael.
also wir haben in der Popakademie, und das macht uns, glaube ich, auch einzigartig, schon von Anfang an beide Bereiche zusammen gedacht, weil beide auch Hand in Hand gehen müssen. Auf der einen Seite natürlich, was unser Curriculum angeht. Das heißt, wenn du hier als Künstler, Künstlerin anfängst zu studieren, und da gibt es ja diverse Möglichkeiten vom Gitarristen, Bassisten, Schlagzeuger, der du werden magst, bis zur Sängerin, Producerin, bilden wir hier alles aus in dem entsprechenden Bachelor-Hochschul und dann auch Masterstudium. Aber du musst am Anfang auf jeden Fall im Grundstudium, in den entsprechenden GK-Kursen, mit deinen Kommilitonen, die eigentlich am Ende dann A&R oder Produktmanagerin oder Künstlermanagerin werden wollen, die gleichen Businesskurse belegen, damit du einfach auch gewappnet bist und mal weißt, wie so ein Vertrag zu lesen ist und auch weißt, wie die GEMA abrechnet und so weiter und so weiter. Das ist extrem wichtig und ist bei uns auch Pflicht. Also das kann man sich halt aussuchen. Kann man sogar nochmal aufstocken. Also du kannst hier das dann auch so machen, dass du am Ende hier eine künstlerische Ausbildung hast, aber eine sehr, sehr, sehr solide Ausbildung im Businessbereich darüber hinaus. Und das ist, glaube ich, essentiell, hat auch gefehlt, fehlt immer noch an anderen Enden, finde ich, aber ist uns hier extrem wichtig. Darüber hinaus ist es so, dass da sich natürlich hier im Haus dann auch Künstler, Künstlerinnen und ihre Manager bereits finden. Ne? Also bestes Beispiel Alice Merton zum Beispiel oder auch Joris, die hier ihre Manager kennengelernt haben, mit denen sie auch weiterhin zusammenarbeiten oder seitdem.
Alice Merton, Beispiel für lokales Repertoire, aber Englisch gesungen.
Genau, gutes Beispiel. Richtig, ja, so. Also, und bei uns wird auch das Songwriting in beiden Richtungen unterrichtet. Also, ne, wenn es gerade um Textdichten geht, es ist zwar jetzt Udo Dahmens Bereich, aber da weiß ich auch, dass wir hier coachen zum Thema deutsche Textdichtung und englische Textdichtung. Da haben wir ja auch mit der Michelle einen Native Speaker hier im Hause. Also insofern, da sind wir immer offen, haben auch entsprechende Dozierende, gerade aus den skandinavischen oder angloamerikanischen Ländern, die da auch helfen. Also da kann man hier frei wählen, aber ich sag mal, da gehört einfach auch beides mit an den Start. Und was ich auch extrem wichtig und spannend finde, um auch ein bisschen den Druck rauszunehmen, weil man muss sich ein Stück weit der Tatsache stellen, die Frage ist nur wann, als Künstler, Künstlerin, dass nicht jeder wird ein Apache am Ende. Nicht jeder wird eine Helene Fischer oder Mark Forster oder you name it. So ist es einfach. Ne? Punkt. Hm. Das heißt, auch da setzen wir von vornherein so an, dass es auch gar nicht schlimm ist, wenn wir hier schon anfangen und sagen, hey, du brauchst eigentlich grundsätzlich ein bestimmtes Portfolio, auf das du zurückgreifen kannst. Ne? Das eine ist deine eigene Musik. Das wird hier extrem stark gefördert und das soll und muss natürlich das Ziel sein von jedem Künstler, jeder Künstlerin, weil das ist, wo das Herz schlägt, wo die Seele dafür brennt, mit der eigenen Musik erfolgreich zu sein. Aber darüber hinaus hast du ja immer auch die Möglichkeit, als Dienstleister tätig zu sein, mhm, im Sinne von, ich bin Instrumentalist und spiele jetzt dann halt eben bei Helene Fischer, Mark Forster etc. Mark Forster zum Beispiel, der Producer Daniel Nitt ist ja auch hier aus dem Hause. Ne? Also es gibt ja auch Leute, die merken dann erst im Laufe ihres Künstler, Künstlerinnenlebens, wo die Reise hingeht. Und da ist natürlich so ein Portfolio extrem wichtig, dass man eine solide Grundausbildung hat und auch merkt, hey, ich habe mich jetzt anders entwickelt und eigentlich wollte ich zwar am Anfang auf der Bühne stehen, ich fühle mich aber in der zweiten Reihe, geht es mir viel besser damit. Und dann, jetzt darfst du auch gleich einhaken, ich sehe dich schon. Ja. Was auch, ich sag mal, das ist so ein bisschen, also das hat so einen despektierlichen Ruf, ist es aber, finde ich, gar nicht, weil es viele auch machen und ich habe selber auch schon da viele Jahre meine Expertise gesammelt, ist eben Unterricht geben. Ja. Das ist überhaupt
ja, das ist, ein anderes Problem. Ja, und deshalb kriege ich da jetzt rein, weil das ist genau der andere Punkt zu dem vorhin besprochenen, wir müssen mehr über die Branche reden, weil das ist nämlich dieses Lebenswelten von KünstlerInnen auch ja zu besprechen. An der Stelle zu gucken, dass es eben nicht diesen einen Künstler gibt und der muss dann von Streaming leben können, sondern dass dann die Frage ist, wer lebt denn eigentlich wovon? Wer hat welche Rolle wo und wer ist wie tätig? Was ja genauso auch auf der wirtschaftlichen Seite, also auf der Musikwirtschaftsseite im Sinne von Firmen genauso existiert, wo du merkst, da gibt's ja auch Leute, die ganz verschiedene Hüte aufhaben, die an manchen Stellen eher dann als Partner auftauchen, als Freelancer, die an anderen so. Und insofern mehr über diese Lebenswelten zu sprechen, um dann unsere Branche besser verständlich zu machen, das ist was uns eben sehr am Herzen liegt und wo wir uns ja auch immer fragen, deshalb auch die Fragen ja an dich, was kann man da besser machen, gemeinsam? Mhm. Also nicht der Verband sagt halt das und das, damit andere wieder sagen, naja, das sagt der Verband, sondern wie kann man da als Branche vorankommen?
Ja, also man muss da natürlich auch ein bisschen aufpassen. Achtung, jetzt springe ich in eine andere Rolle. ja, nee, also ich sag mal, man darf auf keinen Fall, finde ich, und da muss ich eine Lanze für unsere KünstlerInnen brechen, jetzt dann auch in die Falle tappen und sagen, naja, also ihr kommt ja schon irgendwie über die Runden, deswegen ist das Thema Bezahlmodell und Streaming und so, jetzt stellt euch mal nicht so an. Ihr könnt ja,
Nee.
So. Das ist wichtig. Das muss auch
halt mal benannt werden. Total, aber das ist nicht das, was ich meinte, sondern das, was ich meinte, ist, siehe auch, weil das, ich bin eingehakt an der Stelle, wo du zweite Reihe auch gesagt hast und Unterricht. Das heißt ja, was für Lebenswelten gibt es und wer richtet sich wo wie ein? Und das ist aber unter der Headline, man muss von so und so viel Streams leben können, ist das halt nicht subsumierbar, wie man juristisch sagen würde, sondern man würde halt einfach mal sagen, okay, was ist es denn? Und es ist auch, und du bist ja auch ein sehr politischer Mensch, insofern ist das ja auch dann wieder der Umgang mit, wie wollen wir denn gesellschaftlich daran gehen, auch politisch, was ist denn da überhaupt der politische Auftrag? Ich habe das Gefühl, vieles wird viel zu viel politisiert im Sinne von, da muss mal die Politik das und das und da soll doch dann mal einer bis hin zu irgendwelchen Mindestlohnvorstellungen im Bereich des Streamings, wo man so denkt, so Leute, und da den Dialog zu führen, vollkommen klar, aber auf Basis dessen, was gerade passiert, mit den verschiedenen Verästelungen, die wir gerade besprochen haben, um einfach als Branche sichtbarer zu werden. Weil die Außenkurve versteht davon nichts.
Ja, also wie gesagt, also ich glaube da, und da nehme ich mich selber auf jeden Fall mit rein. Für mich ist es noch zu, also da schwirren so viel Zahlen, Fakten, Studien etc. pp. Rum bei dem Thema,
Das ist ja
dass
das Gute, dass jetzt eine Studie kommt, auf die wir alle uns, sagen wir
ja, oder
mal, konzentrieren.
ja, 24 dann, Ende 24.
Naja, ja, und wir haben es ja bei der Kulturkonferenz gehört, es soll
Ja,
ja schon
eben.
Zwischenergebnisse
Da bin
im
ich mal
Herbst
gespannt. Ja.
23 geben. Das ist ja schon bald. Und das sind ja zwei Professoren, die dann an der Stelle gefördert von BKM mal das alles aufdröseln sollen. Was dann da alles aufgedröselt werden wird, werden wir dann erfahren. In einer Branche, die sich so schnell verändert und wo ja genau dieses, es gibt zu viel Unklarheiten, ja, kaufe ich so, aber wo an einer anderen Stelle ja ganz einfache Lösungen rausgehauen werden, die viele überhaupt noch nicht, umgekehrt gar nicht durchdacht haben und wo die Branche sich schon wieder ganz, ganz anders bewegt. Also wo mittlerweile, glaube ich, von jeder großen Musikfirma eine Zusage im Raum ist, man überdenkt Abrechnungsmodelle, man versucht andere Elemente einzupreisen, etc. Und wo immer noch so Lösungen, die vor, weiß ich nicht, 8 Jahren mal einer in den Raum geworfen hat, so als That's the silver bullet. Und
Ja.
das da mal ein bisschen die Luft rauszulassen und sagen, okay, wo sind denn überhaupt die Parameter, über die man miteinander verhandeln kann, die auch überhaupt verhandelbar sind, weil vieles davon ja auch wieder kartellrechtlich gar nicht geht, etc. pp. Das ist, glaube ich, ein guter Weg, jetzt mit so einer Studie da mehr Licht ins Dunkle zu bringen, wie man sagen würde, wahrscheinlich.
Also bin ich grundsätzlich ganz bei dir, wobei ich das schon begrüße. Siehe jetzt Warner, SoundCloud oder Deezer, die sich dann einfach mal wagen und sagen: Hey, also die Idee mit, wir haben uns das angeschaut und überdenken mal das Abrechnungsmodell und probieren das mal aus, finde ich jetzt aller Ehren wert. Also, was erwartet
Total.
es jetzt?
Und andere versuchen anderes. Und das Ding ist aber ja, dass dieses, jetzt muss mal endlich dafür gesorgt werden, dass so funktioniert halt Wirtschaft in den seltensten Fällen, dass es am Ende um angemessene Vergütungen, um Verträge und so weiter geht, vollkommen klar. Aber dass man da jetzt so von draußen sagt, das muss jetzt so und so werden, damit dann das und das sichergestellt ist, ist aber vielleicht auch Ausdruck unserer Zeit, wo auch an anderen Stellen sowas eher geäußert wird als noch vor einigen Jahren.
Das sehe ich auch so. Ja, das ist durchaus ein gesellschaftspolitisches Phänomen.
So, jetzt könnten wir den Politikteil anhängen und ich
Ja, dann
glaube
machen wir aber
aber,
die Mikros aus.
genau, naja, wir sagen mal so, das war eigentlich, ich wollte es rüber moderieren, aber ich glaube, wenn ich auf die Uhr schaue, dann sind wir miteinander in dieser Zeit jetzt auch ordentlich durch. Gibt es von dir noch famous last words? Gibt es einen besonderen Wunsch an die Branche, an mich, an ein Statement, was du mir noch zwischen die Hörner geben willst?
Ja, also ich glaube tatsächlich, eins der Punkte, die mir in Vorbereitung von unserem Gespräch so ein bisschen auf der Seele brannten, ist das Thema Mental Health. Weil gerade, ich weiß nicht, ob jetzt Corona ein Beschleuniger war bei dem Thema oder der Auslöser. Ich glaube eher Ersteres. Aber auch das ist ein gesellschaftliches Phänomen, denke
Du
ich.
bist aber bei Mental Health, bist du jetzt, du bist, weil das hat ja zwei Dimensionen, ne? Einmal Mental Health, wie gut tut Musik Menschen, uns,
Ja,
Gesellschaft. Und du bist
darum
aber
geht
jetzt
es mir
auf
nicht.
der, du
Ja,
bist an der
aber
anderen Stelle, du
ja.
bist künstlerseitig Mental Health, Vorsicht, da muss man sich drum kümmern.
Ja, genau. Also jetzt, ne, wir sind ja bei einem BVMI-Podcast. Also insofern, du hast mich gefragt. Ich glaube, da muss man sich ganz dringend drum kümmern. Also wir machen das hier bei uns sehr wohl mit dem Urban Elsässer. Haben wir auch einen Dozenten, der zu dem Thema hier im Haus referiert. Und ich nehme schon wahr, dass das also jetzt insgesamt an den Hochschulen, aber auch in meinem Umfeld ein wirklich größeres Thema wird. Ich hoffe, es pendelt sich wieder ein und ich hoffe, dass Corona da ich sag mal, ein Punkt war, wo das Ganze so beschleunigt wurde, dass es sich dann auch wieder entschleunigt. Befürchte aber tatsächlich, dass das eher auch ein Problem ist, gerade beim Thema, die Welt dreht sich immer schneller und es ist ja jetzt gar kein, ich meine, es ist ja offensichtlich, auch gerade beim Thema Social Media, siehe TikTok, also wie kurz kann denn überhaupt noch so ein Input werden, bis der nächste kommt? Also, und dass das uns Menschen überfordert und dass wir da, ich sag mal, langfristig auch drauf achten müssen, was macht das mit uns insgesamt? Wo kommen wir da hin? Gibt es überhaupt noch Ruhephasen, Rezeption von Medien etc. pp. Auf der einen Seite, aber eben sich halt auch darum zu kümmern, ich habe jetzt auch den Eindruck, in einer stark, und da sind wir auch schon wieder politisch, ja, sich polarisierenden Welt wird es auch nicht einfacher. Also abseits der Rezeption von Medien ist es halt natürlich jetzt im Moment auch total schwierig, weil man plötzlich zu alles eine Meinung haben muss. Und am besten die dann auch noch nicht nur wie früher am Stammtisch, sondern auch noch dann auf Twitter oder sonst wo möglichst sich positionieren muss. Mit dem entsprechenden Shitstorm muss man auch noch klarkommen. Also ich sehe das schon mit sehr viel Sorge, was da jetzt nochmal auf uns und unsere Branche anbricht, weil natürlich lebt ja der Künstler, die Künstlerin davon, dass sie öffentlich wahrgenommen wird. Wie man damit umgeht. Also das wäre schon was mir auf dem Herzen läge, dass man das auch mal angeht und diskutiert.
Aber das finde ich einen sehr, sehr guten Punkt, zumal es dann ja auch wieder zu dem Thema arbeitsteiliges Handeln führt, über das wir vorhin gesprochen haben, ne? Also dass man auch ein Bewusstsein dafür entwickelt, wer was aushalten muss in den verschiedenen Partnerschaften um den Künstler herum, ne? Und wer was bedient oder eben gerade nicht bedient. Insofern nehme ich das sehr gerne mit und bedanke mich ganz herzlich, Michael.
Es war mir ein Fest. Entschuldigung, ich habe noch was. Otto Walkes ist ja jetzt wieder mit Chiago brandaktuell. Insofern zitiere ich gerne aus den 80ern. Einen habe ich noch. Gerade beim Thema Mental Health und Arbeitsteilung. Wenn ich mir noch was wünschen könnte, wäre es tatsächlich von...
Du musst aufpassen, dass wir das nicht an Weihnachten als Weihnachtspodcast dann veröffentlichen. Ne?
Das könnt ihr ja dann machen, wer das für richtig hat. Nee, aber also tatsächlich glaube ich, und das habe ich auch so rausgehört aus verschiedenen Gesprächen, wenn man die Künstler, Künstlerinnen dahingehend auch etwas entlasten könnte beim Thema Social Media Content, indem man einfach von Labelseite aus, sei es jetzt mit Social Media Content Manager oder entsprechenden Studios und so weiter, da etwas mehr Freiraum den Künstlern, Künstlerinnen schaffen könnte, dass sie sich um die Musik kümmern. Und ich weiß natürlich, das Reel und das TikTok muss man natürlich selber machen, als Künstler ist auch klar. Aber ich glaube einfach, etwas mehr Support könnte da auch den heutzutage doch steigenden Drücke.
Ne? Oh, jetzt
da war er, der freudige Versprecher. Nein, ich wollte aber Druck sagen. Die könnte einfach dann den Druck von den Künstlern nehmen. Und das würde
aber auch gut. Auch das, ich meine, du hast bestimmt noch einen, wenn ich jetzt nochmal abmoderiere. Weil da habe ich noch eine Abmoderationsbrücke. Weil das nämlich dieses arbeitsteilige Handeln ist, was immer wieder in Verbindung aber zu sehen ist mit, heute kann doch jeder alles selber machen. Und du weißt, wie oft wir als Branche nicht nur in Investigativberichterstattung damit konfrontiert sind, dass es heißt, ja, euch braucht aber doch kein Mensch. Wo wir immer sagen, naja, Leute, also guck mal, die Welt hat sich komplett geändert und die kommen doch freiwillig. Und genau aus dem Grund, den du gerade genannt hast, um eben bestimmte Kooperationen zu definieren und zu sagen, guck mal, ich brauche doch den Raum, um nicht selber mir noch eine lokale Radiokampagne zu überlegen, machst du das und ich kümmere mich um die Kunst. Und das ist so, dass auch da wieder komme ich zu dem Punkt, lass uns noch mehr über die verschiedenen Aspekte unserer Branche sprechen, nicht nur miteinander, nicht nur wir zwei, sondern alle sollen sich einmischen und dann sagen nicht alle das Gleiche, sondern unterschiedliche Aspekte kommen hervor und dann können auch andere erkennen, was für eine spannende Branche und vor allem in was für einer spannenden Zeit wir leben. Danke, Michael.
Es war mir ein Fest. Danke dir, lieber Florian. Aufpasse.
Aufpasse leben lassen. Mach's so gut. Okay.
Das war sie, unsere virtuell aufgenommene Folge von For the Recorded. Vielen Dank an Michael Herberger für das spannende Gespräch. Ehrlich gesagt hätten wir noch ewig weitersprechen können. Vielleicht hat man das ja gemerkt. Und damit sind wir nicht nur am Ende dieser hoffentlich fesselnden Folge angelangt, sondern auch am Ende unserer ersten Staffel von For the Recorded. In dieser Staffel durften wir tief in den lebendigen Kosmos der lokalen Musikszene eintauchen und die Vielfalt der Wurzeln und der Popularität, aber auch die wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Aspekte dieses äußerst wichtigen und hochgeschätzten Bereiches aufdecken. Wir bedanken uns dabei auch ganz herzlich bei den unglaublichen Gästen, die uns auf dieser lokalen Reise begleitet haben. Und, liebe Hörerinnen und Hörer, ich möchte mich bei euch ganz herzlich bedanken für das regelmäßige Einschalten und Zuhören und auch für das Feedback, das mich über verschiedene Kanäle erreicht hat. Wir hoffen, dass die Gespräche mit unseren Gästen eure Neugierde geweckt haben, noch tiefer in unsere lokale Musikbranche einzutauchen und noch mehr über die deutsche Musikwirtschaft zu erfahren. Ich persönlich muss zugeben, dass ich das unheimlich bereichernd fand, in den vergangenen Folgen die verschiedenen Blickwinkel auf lokales Repertoire noch einmal so deutlich gespiegelt zu bekommen. Denn jeder ist ja erstmal in seinem Spezialbereich unterwegs und braucht auch genau diesen Austausch, um dann sich nochmal zu vergegenwärtigen, was es alles für Perspektiven gibt. Das ist ja ein Zweck dieser Übung hier, dass wir solche Perspektiven hier mit reinnehmen. Ich persönlich kann sagen, dass ich viel gelernt habe, dass es mir viel Spaß gemacht hat und dass ich entsprechend eine ganze Menge mitnehme. So, und jetzt aber wirklich ganz zum Schluss der Hinweis, dass wir nach dem Sommer wiederkommen mit neuen Episoden, neuen Gästen und entsprechend auch neuen Einblicken. Also stay tuned und haltet euch bereit für weitere anregende Diskussionen, mitreißenden Melodien und hoffentlich erhellende Gespräche. Euch erstmal einen guten Sommer. For the Recorded, der Podcast für Musik, Business und Gesellschaft, powered by Bundesverband Musikindustrie. Weitere Informationen zum deutschen Musikbusiness findet ihr im Netz auf musikindustrie.de sowie auf den Social-Media-Kanälen vom Bundesverband Musikindustrie auf LinkedIn, Twitter, Facebook und Instagram.